Ist euch bewusst, dass in 1,5 Monaten Weihnachten ist?
Ja.
Ja.
Ist dir bewusst, dass diese Woche schon der erste Christkindlmarkt oder Weihnachtsmarkt aufgeht, wie man sagen möchte?
Okay, das war mir noch nicht bewusst. Ich habe es nur gesehen, weil es ja schon seit einiger Zeit schon die ersten Lebkuchen gibt. Und ich muss zugeben, ich bin jetzt nicht der Lebkuchenkäufer schlechthin, überhaupt nicht. Nur in diesem Jahr bin ich extrem früh jetzt schwach geworden. Und bin selber von mir schockiert. Ich habe quasi in den letzten Oktobertagen schon meinen Lebkuchen gekauft. Das habe ich vorher noch nie gemacht. Hat das was mit dem Alter zu tun? Mit fast 40?
Nee, das hat damit zu tun, dass nach der Wiesn eigentlich direkt Weihnachten ist. Und wenn Weihnachten vorbei ist, kaufst du dir schon den Osterhasen.
Ich glaube, der Markt stumpft einen auch irgendwann ab. Je früher die Lebkuchen auf den Markt kommen, desto früher wird man auch schwach. Also ich glaube, Ende August habe ich die erst in den Supermärkten gesehen. Von dem her hast du es ja dann eh lange ausgehalten, ohne. Und ich finde auch, Lebkuchen kann man das ganze Jahr essen. Also die sind ja einfach gut. Ob da jetzt draußen Schnee liegt oder nicht, ist mir erstmal egal. Aber ja, auch ich habe noch keine gekauft, muss ich sagen.
Okay.
Aber es ist nicht nur Lebkuchen.
Wenn man die anders formen und anders nennen würde, dann könnte man sie auch im Juli verkaufen und die fänden ihre Abnehmer.
Du meinst, wenn man die Kuchen so in so Schirmchenform macht oder so?
Ja, es gibt in der Schweiz, es gibt Basler Leckerli. Die schmecken ziemlich genauso wie Lebkuchen. Also die sehr ähnlich. Mhm. Und die haben wir uns letztes Mal auch gekauft. Die sind halt einfach viereckig und hast in so einer Tüte drin. Und es ist eigentlich nichts anderes als Lebkuchen. Aber sind halt anders benannt. Und schon hat man kein schlechtes Gewissen mehr.
Mhm. Oder du kannst sie auf Vorrat kaufen. Wie Spekulatius.
Die
sind dann immer
lang.
Die sind kurz vor Weihnachten immer aus Spekulatius. Mhm. Weil jeder will ein Spekulatius-Tiramisu machen. Deswegen kaufe ich die auch eigentlich schon gefühlt im Juni.
Ich muss auch zugeben, ich habe das erste Weihnachtsgeschenk tatsächlich auch schon, da hatte ich einen Preisalarm drauf. Und bevor es dann im Dezember teuer wird. Mhm. Apropos Spekulatius. Spekulieren im Löwenkosmos können wir ja auch immer sehr, sehr viel. In dieser Stammtisch-Episode, glaube ich, werden wir aber vor allem neben Spekulieren in erster Linie Klartext reden.
Giesinger Bergfest, der Löwenstammtisch mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin.
Und damit herzlich willkommen zur Ausgabe mit der Nummer 193. Alex, unser Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Wir sind endlich wieder komplett. Anja ist zurück.
Oh ja.
Servus, Anja.
Servus.
Ich hoffe, du hast uns vermisst.
Ich habe euch vermisst. Ich bin auch richtig glücklich, dass ich diese Tage frei habe, also Selbstständigkeit. Weil die letzten Wochen waren schon ein bisschen happig mit steh um 4.30 Uhr auf, fahr nach Innsbruck, fahr am Patschakofe.
Ja, vor allem gerne auch mal spontan, ne? Also wir hatten ja auch, wir waren ja eigentlich schon komplett hier irgendwie so gedatet, sage ich jetzt mal. Unser Treffen am Stammtisch war ausgemacht und man kann sie ganz offen sagen, kurz vor der letzten Stammtisch-Episode, ich glaube eine halbe Stunde vorher, musstest du absagen, weil ist zeitlich sonst eng geworden.
Ich habe mich fürs Bett gehen entschieden.
Ja, aber das passiert. Das passiert umso schöner, dass es jetzt wieder geklappt hat.
Ja,
umso schöner, dass wir 3 Punkte für 60 München erneut gegen einen Tabellenführer einsacken konnten. Es war ja irgendwo klar. Irgendwie, wenn wir ehrlich sind. Bevor wir aber jetzt über die sportlichen Einschätzungen kommen, was dort auf Giesingshöhen sich schönerweise zugetragen hat, müssen wir, und das wollen wir auch, das aufarbeiten, was Unschönes auf Giesingshöhen passiert ist. Und ich glaube, da müssen wir ein paar deutliche Worte verlieren. Das haben viele schon getan, aber auch wir, glaube ich, halten das für mehr als notwendig. Und Alex, du warst im Grünwalder Stadion und du warst gar nicht so extrem weit weg vom Tatort. Wir fassen das Ganze nochmal kurz zusammen. Es lief die 72. Spielminute. Es stand 2:0 für 60 München gegen Energie Cottbus. Und an der Auslinie vor, und jetzt korrigiert mich, Block F1 müsste das gewesen sein, war Justin Butler, Spieler von Energie Cottbus, der sich über einen Ball, den er nicht mehr erwischt hat, aufgeregt hat Und dann hat man nur noch gesehen, zumindest am TV, dass ein Kuddelmuddel entstanden ist und er Richtung Block gezeigt hat. Marvin Rittmüller war dabei, der auch sofort eingegriffen hat. Und in diesem Tohuwabohu muss ich sagen, zuerst hast du ja nur diesen Bierbecher fliegen sehen. Und auch der Magenta Sportkommentator war zuerst noch, ja, dieses Becherwerfen muss nicht sein. Bei mir war komischerweise relativ schnell anhand der, ja, der Mimiken, der Gestiken, ja, war so, nee, das ist nicht nur ein Becherwurf. Und leider aus der Gesamtkonstellation war bei mir ganz schnell das Gefühl, ich ahne Böses, was da wirklich vorgefallen ist. Das hat bei Magenta ein bisschen länger gedauert, bis man, ich verstehe, dass es auch nicht so einfach ist, die Informationen da weiterzubringen. Und man muss als Kommentator, muss man auch fairerweise sagen, man muss sich überlegen, wann man was sagt, wann man eine Vermutung äußert. Na, da ist etwas ganz, ganz schnell in der Welt. Aber das hat sich sehr, sehr schnell bei mir zumindest so eingestellt, Und leider hat sich's ja bewahrheitet. Es waren rassistische Beleidigungen, es waren wohl Affenlaute, die da von den Rängen gekommen sind. Und ich glaube, wir müssen nicht klar machen, wie widerlich das ist. Aber ich glaube, wir müssen diese Szenerie grundsätzlich einmal aufarbeiten. Und deswegen, Alex, ich würde ganz gerne gleich direkt das Mikrofon an dich weitergeben, weil ich glaube, du hattest von uns allen den besten Blick drauf und hast am hautnahsten mitbekommen, was da vonstatten gegangen ist.
Man muss erstmal ganz klar sagen, es kam nicht von den Rängen, sondern es kam von einem Einzelnen. Von den Rängen impliziert jetzt, als wäre das eine Gemeinschaftsaktion gewesen. Das war es auf jeden Fall nicht. Ich bin jetzt nicht ganz nah dran gestanden. Ich stand in F2 relativ nah. Oder sagen wir mal mittig in F2, grob gesagt. Aber ich hatte den Blick auf den Ort des Geschehens und mir war auch eigentlich nach 2-3 Sekunden klar, okay, da muss irgendwas Rassistisches vorgefallen sein, weil nur der Becherwurf, klar, wenn man es isoliert betrachtet, kann man sagen, ja, Becher gehört nicht aufs Spielfeld, aber die Reaktion von Marvin Rittmüller war dann schon verdächtig. Also wenn dann der gegnerische Spieler Partei ergreift für den Gegner, dann steckt da wahrscheinlich irgendwas dahinter, was einfach gar nicht geht. Und ob das jetzt Affenlaute waren oder irgendwas anderes, das habe ich jetzt nicht mitbekommen. Es war aber schon dann relativ undurchsichtig, was mit diesem einen Vollidioten, so klar muss man sagen, passiert. Weil es hat sich erstmal gar nichts getan. Es war große Verwirrung auf dem Platz. Man hat dann gesehen, dass das Präsidium von der Haupttribüne runterkommt, aufs Spielfeld geht, ja, da sich mit den sportlichen Verantwortlichen austauscht, aber im Block selber ist erstmal gar nichts passiert. Ja, und dann vergingen 5 Minuten und plötzlich hat man gesehen, wie der Herr die Treppe raufgewatschelt ist. Ich weiß, was auf seinem Trikot in oben stand. Ich weiß, wie er äußerlich so daherkam. Ich will ihn jetzt da nicht outcallen. Aber er wurde begleitet von 2 jungen Männern mit etwas Abstand. Ich konnte es erst gar nicht tun. Es hat für mich ausgeschaut, als wäre er relativ freiwillig dann gegangen auf das Drängen von vielen da im Block. Es hat dann später geheißen, er wurde dann festgesetzt im Innenraum sozusagen und auch von der Polizei dann entsprechend in Empfang genommen. Ich weiß nicht, ob diese beiden Männer, die da hinter ihm her waren, Zivilpolizisten waren, ob das 2 engagierte Fans waren. Konnte jetzt nicht so erkennen. Auf jeden Fall war er dann irgendwann weg und das Spiel ging Gott sei Dank weiter, aber es war schon so irgendwie, zwischendrin habe ich mir schon gedacht, ja genau, also so blöd musst du erstmal sein, du bist 2-0 vorne und dann wird wegen sowas ein Spiel abgebrochen und du verlierst es möglicherweise am grünen Tisch, also das wäre schon heftig gewesen. Was ich aber schön fand, bei all dieser bedrückenden Szenerie, erstens mal, wie Sebastian Schech reagiert hat als Stadionsprecher. Das kannst du jetzt auch nicht irgendwo vom Protokoll ablesen, sondern das ist eine Situation, auf die bist du nicht vorbereitet als Stadionsprecher. Und da dann so gleich die Worte zu finden, finde ich wirklich gut. Also überhaupt insgesamt die Reaktion auf den ganzen Vorfall war fast schon vorbildlich, muss man sagen, wenn man da von vorbildlich sprechen kann. Von den Rängen kamen Nazis raus, Rufe, auch wie, ich meine, Marvin Rittmüller, der da irgendwie Zivilcourage zeigt und da rausgeht und ich glaube, er sagt, hör auf oder so, wenn man seine Lippen richtig liest. Das ist auch, es sollte selbstverständlich sein, ist es aber nicht, wenn man ehrlich ist. Und auch die Spieler, Kevin Volland ist dann auf Justin Butler zugegangen und das war schon, also insgesamt einfach so wie man es wahrscheinlich auflösen muss, so eine Situation. Trotzdem natürlich hat es dann am Ende alles überlagert, muss man auch so klar sagen.
Wir haben uns ja heute, also transparenzhalber, wir nehmen Montagabend auf. Es ist jetzt, also 3. November 2025, 20:41 Uhr. Es gibt ja auch diverse Pressefotos. Der Betroffene, ich nenne ihn nicht Fan, absichtlich nicht. Die betroffene Person ist auf diesen Fotos gepixelt, was bedeutet also unkenntlich gemacht. Wir haben dann auch, es gibt auch Fotos, wie er aus dem Stadion begleitet wird. Alex, das, was du vorhin gesagt hast, es gibt Anhaltspunkte, dass das Beamte waren, szenekundige Beamte, wie gesagt, reine Vermutung, nur jetzt so vom Äußerlichen und von Details, die auf den Fotos zu sehen sind, das ist durchaus möglich. Die Löwenfans gegen rechts haben heute auch nochmal einen Instagram-Post, ein Statement abgesetzt und das Ganze, so den Ablauf so ein bisschen skizziert. Da heißt es unter anderem, einige Fans griffen bereits ein, noch bevor andere couragierte Fans die zunächst zögerlichen OrdnerInnen zum Einschreiten bewegen konnten. Auch Fanbetreuung und Fanprojekt schritten ein, nachdem ihnen der genaue Vorfall bekannt geworden war. Daraufhin wurden die Täter aus dem Stadion entfernt und auf dem Platz wurden weitere Gespräche geführt. Also hier ist eine Mehrzahl genannt. Ist uns Stand heute nicht mehr bekannt. Alex, du hast es gesagt, also ich fand die Reaktionen allesamt absolut korrekt. In jeder Art und Weise, von jeder Beteiligte. Der Cottbus-Trainer Pele Wollitz hat ja im Nachgang des Spiels noch gesagt, und das fand ich ehrlicherweise sehr gut, er nimmt 60 München aus, da kann 60 nichts dafür, da können die normalen Anhänger nichts dafür. Da kann der Club nichts dafür, da können die Spieler nichts dafür. Das ist eine Einzelperson. Und er wollte ja ein Zeichen setzen und darauf hinwirken, die Mannschaften in die Kabine zu schicken. Er hätte einen Spielabbruch in Anführungszeichen riskiert, hat gesagt, steht 0:2. Das ist ihm jetzt egal, sie hätten das Spiel wahrscheinlich sowieso verloren, aber es geht darum, ein Zeichen zu setzen und theoretisch auch danach weiterzuspielen, um einfach nur mal ein Signal zu setzen. Den Gedanken finde ich grundsätzlich jetzt nicht so schlecht, aber es gibt halt diesen Drei-Stufen-Plan und da muss sich der Schiedsrichter auch dran halten, seitens des Deutschen Fußballbundes. Und das finde ich auch ehrlicherweise korrekt, aber grundsätzlich mal ein Zeichen zu setzen, den Gedanken kann ich nachvollziehen. Anja, wie geht's dir dabei?
Ich kann den Gedanken auch völlig nachvollziehen. Finde aber auch richtig, wie er es halt sagt. Es ist halt ein Hausel, der über die Stränge schlagt, der überhaupt sich nicht im Griff hat. Also da kann weder Verein noch irgendwer anderes was dafür. Ob sie jetzt in die Kabine gehen oder nicht, die Spieler reden ja da auch alle am Platz miteinander in so einem Moment. Das geht ja trotzdem durch jedes Mark durch. Das können sie ja in der Regel frei entscheiden. Wichtig ist, genauso wie es signalisiert worden ist für mich, dass alle an einem Strang ziehen, weil da spielt die Farbe des Vereins ja gar keine Rolle mehr. Da waren 22 Mann am Platz, die 22 hatten eine Meinung. Und das ist ja enorm wichtig in der Situation. Also die waren geschlossen. Ob die jetzt runtergehen aus der Kabine raus oder ob die sich da oben unterhalten und dem Stufenplan folgen, das finde ich ist jetzt nicht die Wichtigkeit, weil das Zeichen wird so oder so gesetzt.
Was ich auch sehr positiv empfunden habe, der Schiedsrichter hat sich danach ja auch noch bei Magenta Sport am Mikrofon gestellt. Er hat die Situation auch nochmal erläutert. Das ist eine extrem schwierige Situation. Wir reden ja auch immer drüber, dass Schiedsrichter zu Wort kommen bei strittigen Entscheidungen. Nochmal, ne, das vermenschlicht das Ganze ja nochmal. Aber auch diese Situation ist ja nicht einfach und das da der Schiedsrichter, jetzt ist mir leider gerade der Name entfallen, helft mir mal ganz kurz. Ich glaube,
einer, der nicht das erste Mal dritte Liga pfeift, der Name ist mir schon öfter untergekommen, aber ich habe ihn gerade.
Konrad Oldhafer.
Ja, genau.
Hat sich danach die Situation auch nochmal aus seiner Sicht erklärt, was ich sehr, sehr positiv empfunden habe. Ebenso, wir haben es schon angesprochen, die Reaktion von Marvin Rittmüller. Das ist Zivilcourage. Das ist Chapeau dafür. Wirklich wahr. Und ich sag mal, man hat die Situation, man hat sie einigermaßen gut wegmoderieren können. Es ist eine Positionierung von allen Beteiligten gewesen, die wichtig war. Ich finde die Aufmerksamkeit auch wichtig. Ich finde es aber auch wichtig, das nicht klein zu reden oder irgendwie zu sagen, jetzt machen wir so weiter. Da ist jeder gefragt, dass so etwas nirgendwo passiert. Das Fußballstadion ist halt nun mal auch ein Schmelztiegel verschiedenster Leute, dass unter 15.000 Leuten, ich sag's mal ganz deutlich, auch Vollidioten dabei sind. Das lässt sich nicht ausschließen, aber man kann dafür sorgen, dass sich diese Personen nicht wohlfühlen. Dass sie merken, dass sie da nichts verloren haben und nicht willkommen sind. Und
die Frage ist, was nimmt dieser Herr jetzt mit aus dem Stadion? Geht der raus und denkt sich, oh Gott, was habe ich denn da gemacht?
Bestimmt nicht.
Weil ich glaube, ich hoffe es für ihn, dass er sich schämt dafür, weil ich glaube schon, dass da ein Faktor ist. Der sitzt halt sonst zu Hause und schreit den Fernseher an. Und da steht er plötzlich am Spielfeldrand, plärt das Gleiche, was er sonst vom Fernseher macht, und plötzlich merkt er, oh, da gibt's ja eine Reaktion drauf. Der reagiert ja auf mich. Das ist ja gar keine Zeichentrickfigur sozusagen, sondern den gibt's ja wirklich. Und der reagiert auf meine Äußerungen. Und ich hoffe für ihn, dass er das mitnimmt aus dem Stadion und sagt, okay, vielleicht sollte ich mich dann doch mal ein bisschen zusammenreißen und auch vielleicht den Fernseher zu Hause nicht so oft anschreien, weil sonst mache ich es im realen Leben auch. Wäre so das positive Learning. Ich zweifle dran, dass es das gibt. Ich glaube eher, dass er sagt, naja, was wollen die alle? Jetzt darf man gar nichts mehr sagen, so nach dem Motto. Ist wahrscheinlich so die Argumentation.
Ich glaube auch.
Wäre auch nicht das erste Mal. Und das hat er auch nicht exklusiv in dieser Gesellschaft, leider. Muss man auch sagen.
Ja. Wir werden es rausfinden. Was sind jetzt erstmal die Folgen? Die sind schwierig abzusehen. Fakt ist, es gibt natürlich seitens des Deutschen Fußballbundes eine Ermittlung gegen 60 München. Es wird auch eine Strafe geben. Soweit ich das aber beurteilen kann, kann 60 eine Strafe durchaus umlegen.
Bestimmt. Schadenersatz, zivilrechtliche Forderung. Natürlich.
Der Satz, der in der offiziellen Pressemitteilung von 60, die übrigens sehr zeitnah nach dem Spiel auch rausgegangen ist, was ich auch für sehr, sehr wichtig und sehr, sehr richtig erachte, da heißt es ja wörtlich, der TSV 1860 München wird sich um eine vollumfängliche Aufarbeitung dieses Vorfalls bemühen und den Zuschauer mit den zur Verfügung stehenden Mitteln zur Rechenschaft ziehen. Dort dürfte was nachkommen. Auch Justin Butler kann noch aktiv werden. Kann Strafanzeige, das ist dann zivilrechtlich, kann er die stellen. Und dann muss man jetzt aufpassen, gefährliches Halbwissen, Polizeibeamte oder die Polizei kann, glaube ich, von sich aus in dieser Thematik auch ermitteln.
Anzeige.
Von sich aus tatsächlich.
Staatsanwaltschaft, ja klar. Ist ja ein strafrechtliches Delikt.
Ganz genau.
Entsprechend, wenn die Polizei das dokumentiert, und das wird sie ja haben, dann wird's da wird die Staatsanwaltschaft tätig werden. Ich meine, der ist
also
bekannt,
sobald
der
zwei
Täter,
Polizisten den abgeführt haben, quasi richtig, immer also hinterher sind, wenn es zwei waren, dann ist
der wird sich da auf einiges einstellen können. Und völlig zu Recht, und wird sich hoffentlich auch im Stadion nicht mehr blicken lassen dürfen. Da muss es klare Konsequenzen geben, auch um abzuschrecken, um zu zeigen, wenn du dich so aufführst bei uns, oder überhaupt, wenn du dich so aufführst, dann gibt es Konsequenzen, und die sind nicht gering.
Ich kann hoffen, dass da die volle Keule rausgeholt wird, um vielleicht auch ein Exempel zu statuieren. Die Frage ist, was man davon hören wird im Nachgang noch. Ich würde mal davon ausgehen, man wird offiziell nicht mehr so viel hören. Aber
es kommt darauf an, der bekommt einen Strafbefehl zugestellt, wenn er dem widerspricht, dann gibt es eine öffentliche Verhandlung, und dann kann da auch jeder reingehen und dann kann auch drüber berichtet werden. Entsprechend ist es auch in den Händen der Münchner Medien, das weiter zu verfolgen. Wie es dann zivilrechtlich ausschaut, ja mein Gott, da Justin Butler jetzt Anzeige erstattet, weiß ich nicht. Ich fände es gut, ob er sich den Aufwand antut, weiß ich nicht. Das wird man dann eher weniger mitbekommen. Aber klar, wenn der DFB eine Strafe verhängt, auch das wird man mitbekommen. Und 60 wird natürlich das umlegen und den verklagen auf Schadenersatz, weil das ist ja jetzt der große Vorteil. Man hat den ausfindig gemacht und ihn sofort festgesetzt. In vielen Fällen kann man das im Stadion ja gar nicht so klar verorten, wo das herkam. Und so, jetzt hast du den, und den musst du jetzt auch zur Rechenschaft ziehen. Und da ist er natürlich jetzt ein Bauern opfert oder so will er sich zumindest sehen. Aber das braucht es in diesem Fall, ganz klar.
Absolut. Wir werden es beobachten, was da rumkommt. Und jetzt, glaube ich, haben wir tatsächlich auch, man wird nie genug darüber geredet haben, um so Statements zu setzen. Aber
ja, ich finde es auch schwierig, dieses Thema, man muss auch immer schauen, dass man es nicht, also natürlich darf man es nicht zu klein machen und nicht verschweigen und nicht kleinreden, aber man darf es auch dann nicht zu groß machen. Also ja. Ich finde es ganz einen schwierigen Grad, auch Pele Wollitz, ich verstehe seine Aussage, aber das Spiel abzubrechen, wäre aus meiner Sicht zu viel des Guten gewesen, zumal man den ja ausfindig gemacht hat und aus dem Stadion geworfen hat. Wenn es so die diffuse Masse gewesen wäre, wäre es nochmal was anderes gewesen. Aber das Spiel abzubrechen hätte am Ende in gewisser Weise ihn sogar als Sieger vom Platz gehen lassen, den Idioten.
Den
vielleicht
Punkt sehe ich.
Verquerer Gedanke.
Ja,
aber
nein, den Punkt sehe ich durchaus.
Don't make stupid people famous, heißt es immer. Und ja. In dem Fall, ja, schmaler Grad. Ich finde es da, also den Umgang zu finden, ganz kompliziert aus meiner Sicht.
Deswegen das Gespräch mit den Kapitänen, wie es weitergeht. Ob weitergespielt wird, das ist alles richtig. Das ist alles richtig. Die Kurve hat es angestimmt. Die Spieler untereinander haben Rückendeckung gegeben. Rittmüller hat es klar angesprochen. Kauczynski hat es klar angesprochen. Also die anderen haben es klar angesprochen. Du kannst dem ja, wie Alex sagt, du gibst ihm sonst eine Plattform. Beendest du das Spiel.
Ich meine, wir reden jetzt auch seit 20 Minuten drüber. Aber ist es notwendig? Und ein Gedanke, der mir heute tatsächlich noch gekommen ist, und ich weiß nicht, aber ich finde, jeder Fan, der den Löwen auf der Brust trägt, ist ein Botschafter des Vereins. Und der muss ein Bild abgeben, das zu diesem Verein passt. Und dieser Depp tut das nicht. Punkt aus Ende. Also, dann hat der in einer Mitgliederliste nichts mehr verloren, der hat in Grünwalder Stadion nichts mehr verloren, der hat ehrlicherweise auch bei keinem Auswärtsspiel von 60 München irgendwas verloren. Eigentlich müsstest du ihm auch alle Devotionalien abknöpfen. Wird schwer, aber eigentlich müsstest du es tun. Und jetzt auf das Sportliche.
Ich hoffe, eines ganz kurz noch, weil man auf den Fotos ja sieht, dass da viele Kinder rundum stehen. Also ich hoffe inständig, dass keines dieser Kinder seines war.
Ja.
Weil die muss man oder müsste man bemitleiden, wenn es denn so wäre. So, jetzt aber Deckel drauf.
Ja, und es ist gar nicht so einfach, jetzt auf das Sportliche rüberzugehen. Wir machen es mal ganz plain. 60 München schlägt Energie Cottbus nicht unverdient mit 3:0. Da bin ich übrigens nicht der Meinung von dem einen oder anderen Beobachter oder auch von Pele Wollitz, der unter anderem gesagt hat, er versteht nicht, dass das ein Elfmeter für 60 München war, der auch dann irgendwie sehr, sehr schnippisch reagiert, von wegen, ach so, ja, wenn es gegen uns gepfiffen wird, ist es immer richtig. Das ist wieder so das ist wieder der Pele Wollitz-Effekt. Als Typ wirklich ja ein Unikum, was dieser Liga oder auch dem Fußballsport gut tut, aber da wieder komplett out of order, weil das war ein klarer Elfer, Entschuldigung, da wird Max Reinthaler, der übrigens ein wunderbares Spiel gemacht hat als Vertreter.
Voll.
Für mich eine klare Geschichte. Und dann kommen wir zu dem Punkt, man kann drüber reden, ob dieses 3:0 zu hoch ausgefallen ist. Aber wer cleverer vor dem Tor ist, wer Fehler des Gegners eiskalt ausnutzt, der gewinnt ein Spiel auch verdient. Und die Statistiken, nur weil Cottbus, glaube ich, dreimal so viele Eckbälle hatte wie 60, ein Tick mehr Ballbesitz, das reicht halt nicht aus. Es zählen die Tore. Wir reden jetzt nicht davon, dass es ein Spiel war wie vor einigen Jahren, als 60 in Osnabrück gewonnen hat und keiner wusste, wie das zustande gekommen ist. So war es ja nun wirklich nicht. Man kann sagen, dass das Spiel hätte theoretisch unentschieden ausgehen können und man hätte gesagt, es ist okay. Aber wenn die cleverere Mannschaft an diesem Nachmittag das Spiel gewinnt, und das war halt nun mal 60, dann muss man das auch akzeptieren.
Und ganz ehrlich, wenn du 418 Ecken hast innerhalb von 10 Minuten wieder in der ersten Halbzeit und keine davon wird gefährlich, dann hast du es auch nicht verdient, ein Tor zu schießen, dann hast du es auch nicht verdient, ein Spiel zu gewinnen oder unentschieden zu spielen. Also es war so die einzige große Drangphase, die Cottbus hatte. Ich habe jetzt die Minuten nicht im Kopf, aber so gefühlt zwischen 20 und 35 oder so, wo sie halt eben diese x Ecken hatten, wo es eine nach der anderen gab. Aber so wirklich gefährlich. Ich kann mich an keine wirkliche große Torchance erinnern von Cottbus, zumindest als es 0:0 stand. Wüsste ich jetzt nicht.
Also es gab halt mal so Gewusel-Szenen, aber da war im Zweifelsfall ein Löwenbein da oder Thomas Dähne war da.
Ja.
Also, und wenn du solche Sachen klärst, dann klärst du sie. Also nochmal, es geht um Cleverness, Fehler ausnutzen. Ich sehe Anja so leicht im Kopf rattert, ja, genau so.
Ja,
ja, es, aber das muss man halt dann auch mal akzeptieren. Und deswegen kann man sagen, vielleicht war der Sieg ein bisschen glücklich, aber er war nicht unverdient.
Und wenn du deine Buden machst, dann machst du sie. Also muss ich nicht diskutieren. Wenn du deine Chancen nutzt, hast du es verdient.
Absolut.
Ja, es schaut vielleicht viel aus. Es schaut aus wie eine Klatsche. Aber machst du die drei Buden, das ist doch okay.
Ja.
Sollen wir jetzt noch zwei hinten zulassen, nur weil das der Spielstand dann besser macht? Ja, also das verstehe ich immer hinten und vorne nicht, diese Diskussionen. Ja. Wenn du eiskalt bist, das ausnutzt, dann hast du das 3-0 verdient.
Und sich drauf aufhängen ist auch ein Quatsch. Also es bringt
ja
nichts.
Ja, also natürlich, wir reden dann aus der anderen Sicht, wenn wir eine 0-3-Klatsche kriegen und es nicht so deutlich ist, sagen wir auch, boah, ist aber deutlich. Ja. Ja. Aber eigentlich ist es richtig. Also dreimal Chance gewittert, dreimal Chance gemacht.
Und wenn man rein fußballerisch draufschaut auf die Leistung, dann war sie auch wirklich gut. Es war kein Hurra-Fußball, es war auch nicht zu erwarten, aber es war ein sehr, sehr souveräner und seriöser Auftritt und vor allem ein Fußball, der deutlich einfacher war als das, was in den Wochen zuvor gespielt werden wollte. Ich meine, es hat ja selten funktioniert, aber da hat man versucht, von hinten raus zu spielen und immer spielerisch aufzubauen und dann nochmal den Doppelpass. Und jetzt hat man einfach geschaut, naja, ich erober den Ball und dann schlage ich ihn hinter die Kette. Zumindest in der ersten Halbzeit war das so das probate Mittel und das hat ja auch immer wieder funktioniert, weil du gewusst hast, Cottbus steht höher, die gehen offensiver rein und das hat dann gut funktioniert. Einfach nicht zu verkopft zu sein, sondern einfach den Karo einfach an Fußball zu spielen. Und ich glaube, es ist auch der Ansatz, den Markus Gacinski verfolgt. Gar nicht jetzt diesen, haben ja auch viele Spieler dann nach der Glöckner-Ära angesprochen, dass es oft so war, man hat im Kopf was gehabt und hat es aber nicht mehr umsetzen können, weil man so viele Gedanken hatte, dass es einfach nicht mehr ging. Und Kaczynski legt jetzt in der Schalter um und sagt, hey, dann machen wir es halt einfach, wenn es anders nicht funktioniert. Und es hat funktioniert.
Gehört aber auch,
auch
zu
defensiv,
einer,
mit den Grundtugenden. Klar hat Cottbus immer wieder Drangphasen gehabt, was heißt Drangphasen, aber die sind oft relativ unbedrängt auf den 16er zugelaufen, zumindest von der Westkurve aus gesehen. Ich weiß nicht, ob es in der Totalen auch so ausgeschaut hat. Aber sobald der 16er kam, hat sich jeder reingeworfen und es kam eigentlich nie zu einer wirklich gefährlichen Situation. Das ist auch eine Art zu verteidigen.
Es war eine geschlossene Mannschaftsleistung. Und weil du es gerade angesprochen hast, mit einfachen Mitteln. Ja, aber das ist aber dann auch ein Erkennen, mit welchen Mitteln man diese Mannschaft aushebeln kann. Dieses Rüstzeug muss ja der Trainer auch der Mannschaft vermitteln und auch die Sicherheit geben, dass es funktioniert. Und wenn das dann klappt, ja, dann hat auch der Trainer alles richtig gemacht. Er musste ja, und jetzt gehen wir mal so ein bisschen in ein, zwei Details, ja, ein bisschen umbauen, zwangsweise. Wir haben ja den nächsten länger Verletzten mit Raphael Schifferl, reiht sich ein mit Jesper Verlaat und Moritz Schröter. Über Tunay Dennis werden wir dann auch noch gleich ein, zwei Worte verlieren müssen. Das heißt aber, ein Kaltstart für Max Reinthaler, der eigentlich, wenn überhaupt, mal Kurzeinsätze oder halt im Toto-Pokal ran durfte. Und für das als Innenverteidiger, als Fixpunkt rechts Sean Dulic, links Simon Foot. Das sah schon gut aus. Da muss ich auch sagen, Chapeau Max Reinthaler, so reinzukommen und auch die Sicherheit und Souveränität auszustrahlen. Den Elfer zu erzwingen, das ist ja auch was. Da hingehen, dass der Cottbuser Spieler ja irgendwie hingehen muss. Max Reinthaler von dem Strafraum, das ist auch eher ungewöhnlich, aber auch das gehört mal dazu. Dann ein Tore Jakobsen, der das Hirn in diesem Spiel gewesen ist, unfassbar sicher vom Elberpunkt. Dann, und das gehört auch zur Wahrheit dazu, sträflich alleingelassen da kurz vor der Pause, den Eckball dann noch mit der Brust annehmen. Der Ball springt ihm ja sogar noch ein bisschen weg. Er kann also diesen verkappten Dropkick sogar noch machen, weil er so sträflich alleine gelassen wurde, aber den dann auch so technisch gut unter die Latte zu buxieren, da gehört auch noch was dazu. Grundsätzlich das Passspiel. Da hat schon sehr, sehr viel gepasst. Grundsätzlich, glaube ich, müssen wir über eine Position und eine Personalentscheidung sprechen. Und die heißt Florian Niederlechner. Der hat tatsächlich auf der Bank Platz nehmen müssen. Da hat David Philipp den Vorzug erhalten. Und dann war ich ja sehr, sehr gespannt. Wie sieht's aus? Ist David Philipp neben Sigurd Haugen die zweite Spitze? Oder ist es Kevin Volland? Oder sieht das vorne nochmal ganz anders aus? Die Antwort heißt, beides so ein bisschen. Ja. Weil Sigurd Haugen ist der schnelle Stürmer und Kevin Volland und David Philipp haben sich irgendwie abgewechselt. Das hat mal besser, mal weniger gut funktioniert, aber ich bin der Meinung, das, was wir die letzten Wochen diskutiert haben, dieses Korsett so ein bisschen aufbrechen, hat insgesamt doch der Mannschaft gut getan.
Ja, kann auch gut tun. Weil
sehe ich genauso, ja.
Der Verlass, also du weißt, jetzt musst du auch liefern, du kriegst deine Chance. Der namhafte Spieler ist auf der Bank. Du weißt, du kannst aber auch in der Regel ein bisschen befreiter aufspielen, weil ich vergleiche das gerne mit saujungen Spielern, wenn erfahrene spielen. Du hast dann so ein Korsett und dann ist da ein Junge drin und auf der Bank ist immer noch der alte, erfahrene, der es halt dann richten muss, wenn es schief geht. Heißt, du kannst eigentlich völlig befreit aufspielen, weil du weißt, da springt schon noch einer in die Bresche für mich. Und das kann erleichternd sein. Und dass die sich finden müssen noch, was schlechter und was besser funktioniert hat, ist ja auch völlig klar. Wichtig ist aber auch zu wissen, wenn Niederlechner oder Volland ausfallen, können wir es ersetzen. Ist ja ein Allgemeinwissen, was dann passiert.
Ich habe jetzt gerade mal beim Kicker die taktische Formation angeschaut. Die haben Philipp jetzt quasi in die Doppelspitze mit Haugen gesetzt. Weil ich habe auch das Spiel im Nachhinein gar nicht mehr gesehen. Ich habe es nur im Stadion eben aus der Hintertorperspektive verfolgt. Und da war es für mich gar nicht so klar. Das hatte ja ausgeschaut, als würden Volland und Philipp, ja, was ist das dann? Eine Doppel-10 gibt es nicht. Eine Doppel-8 spielen oder eine Doppel-11? Keine Ahnung. Und Haugen war so dieser Stoßstürmer vorne drin. Und das war natürlich schon, das war interessant zu sehen, weil es halt diese zwei Kreativposten gab, da im offensiven Mittelfeld oder im hängenden Sturm oder was auch immer das dann war. Und das fand ich eine interessante Variante. Und gerade am Anfang hat das echt gut funktioniert mit diesen dann auch tiefen Bällen auf Haugen. Ja, gutes Mittel, ja.
Absolut.
Also brauchen wir dafür einen neuen Namen, oder?
Ja.
Ich weiß nicht, ob wir an diesem Stammtisch jetzt so schnell in dieser Folge noch da irgendwie eine Idee haben. Vielleicht schreibt es uns an giesinger-berg.de.
Das muss ich erst bewähren, dieses Trio.
Muss ich definitiv bewähren. Was aber positiv zu konstatieren ist, die Körpersprache und auch so, wenn man Flo Niederlechner so auch gesehen hat von draußen, das wirkte jetzt nicht stinkig oder so. Ganz im Gegenteil. Und als er reingekommen ist, hat er auch sofort einen Impact gehabt. Weil dass das 3-0 fällt durch ein Eigentor, ist auch nur der Vorarbeit von Flo Niederlechner und übrigens auch Clemens Lippmann zu verdanken. Aber die Hereingabe von Flo Niederlechner, die ist ja so undankbar scharf, dass die halt wirklich auch durch einen Gegenspieler ins Tor flutschen kann. Und das war in dem Fall ja der Fall. Also der Impact war ja da. Und das tut
und
ihm
auch Volland, muss man sagen. Beim 1-0 ist ja auch Volland quasi der Assistgeber, der dann nicht auftaucht als Assistgeber, weil er chippt den Ball hinter die Kette zu Rheinthaler, der dann den Elfmeter zieht. Auch da, also auch wenn es jetzt nicht, es waren keine Glanzleistungen, aber zumindest hatten die beiden wieder einen Einfluss aufs Spiel, der sich dann auch in Toren niedergeschlagen hat.
Für vor allem für Flo Niederlechner gut, das ist ja, glaube ich, der dritte Assist. Und der, oder die dritte Torbeteiligung, ich glaube, die letzte war am dritten Spieltag.
Mhm.
Also es ist jedenfalls, also die Durststrecke ist jetzt schon ein bisschen eine Weile her. Und auch das kann Brustlöser sein. Du brauchst nicht so viele Minuten. Hauptsache, du hast den Impact. Und der Impact, der wurde jetzt gesetzt und gut gesetzt. Also auch das kann eine Art Befreiung sein. Und ich finde, so zwischen den Zeilen konnte bei Markus Kauzinski zuletzt ein bisschen raushören, dass vielleicht auch die Puste bei einem Kevin Volland oder auch vielleicht bei einem Flo Niederlechner nicht immer über 90 Minuten in dieser dritten Liga reicht. Und warum das dann nicht mal so als Ergänzung quasi auch sehen. Ich finde den Gedanken tatsächlich schon ganz gut. Ich bin jetzt auch nur gespannt, wie es dann nächste Woche in Regensburg aussieht, welche Lehren man aus dieser Woche dann und aus diesen Erkenntnissen gegen Cottbus zieht. Es ist wieder ein zartes Pflänzchen, wir müssen aufpassen. Aber grundsätzlich, du siehst, wie es funktionieren kann. Jetzt müssen wir, glaube ich, noch reden über Tuna Dennis. Ganz bittere Situation. Und vielleicht machen wir erstmal die grundsätzliche Beobachtung dessen, weil auch ich habe zuerst im TV gedacht, na, das sah jetzt nicht so schlimm aus. halt zusammenprall. Das Problem war, nur du hast nur in der Zeitlupe hast du es ganz genau gesehen, dass ja ein Tuna Dennis versucht, Merve Biancardi zu stoppen. Und Biancardi läuft ja dadurch zwangsweise ein bisschen in Tuna Dennis rein. Und dann siehst du genau, wie das rechte Knie so ein Schnackler in die falsche Richtung macht. Und jetzt wissen wir nicht genau, was Tuna Dennis hat, denn 60 München teilt ja mittlerweile keine genauen Diagnosen mehr mit. Es ist eine schwere Knieverletzung, die eine Operation erfordert.
Ja, was wollen wir diskutieren?
Also es deutet so ziemlich alles
auf. Wenn das Knie so wegknickt.
Deutet fast alles auf einen Kreuzbandriss hin. Wenn du ganz, ganz, ganz viel Glück hast, dann ist es Innenaußenband. Aber es ist eine lange, lange Pause.
Ja.
Aber so wie der auch raus ist, wenn ich mir das Bild auch anschaue, wie er auf denen hängt und er schreibt ja auch, ich komme stärker zurück und das und das, der hat es abgehakt jetzt schon. Ja. Der weiß, das wird nichts mehr, weil sonst bist du nicht so schnell mit einer Verletzung so reflektiert.
Ja.
Also wir haben auch gerade eine Spielerin, die sich einen Kreuzbandriss geholt hat. Das ging relativ zackig, dass die gesagt hat, ja, ich bin jetzt raus und in 9 Monaten ist das und das und das. Und ich hatte davor meinen Muskelfaserriss und habe mir gedacht, nein, das geht nicht, da muss noch was gehen. Das ist der Unterschied der Verletzung. Bei der einen kannst du es abhacken, das weißt du sofort.
Die Beobachtung übrigens, dass er ist ja zuerst gestützt gegangen und dann wollte er ein paar Schritte auch alleine gehen. Aber,
der Arme.
Ja, aber selbst diese Beobachtung, wenn er ein paar Schritte alleine geht, langsam, das muss nichts heißen, weil wir wissen, wenn ein gut austrainierter, wirklich gut aussehen, da können ja kann ja die Muskulatur rund um das Knie eine zusätzliche Stabilisierung geben, dass du ja trotzdem einigermaßen gehen kannst. Zumindest bevor noch Schwellungen und so weiter einsetzen. Deswegen, die Beobachtung, die ist natürlich, die kann sehr trügerisch sein, wo man dann sagt, vielleicht ist es doch weniger.
Ich finde, das deutet eher darauf hin, dass es ein Kreuzbandriss ist, weil man ja oft.
Habt ihr den Post ja auch alle gelesen. Ja. Verletzungen passieren im Sport und gehören leider dazu. Mein Blick richtet sich nach vorne, um nach der Operation und der Reha so schnell wie möglich wieder auf den Platz zurückzukehren. Wir reden hier nicht von Physiotherapie oder Co. Wir reden von Reha.
Das ist natürlich dann die Frage, ob er diese Saison überhaupt nochmal zurückkommt. Also wahrscheinlich eher nicht.
Die Wahrscheinlichkeit ist
sehr gering. Das ist schon extrem bitter, weil Tuna Dennis hat auch seine schwächeren Phasen gehabt in dieser Saison, aber gerade jetzt am Wochenende war er wieder einer der kreativen Dreh- und Angelpunkte. Und den Spielertypen hast du eigentlich nicht im Kader, so diesen offensiven Zehner oder Achter. Da wird es dann schon schwierig, den zu ersetzen. Du hast Max Christiansen, du hast Philipp Meier, aber das sind beides keine adäquaten Ersatzspieler für Tuna Dennis. Die werden das gut machen, bin ich mir sicher, aber halt in einer anderen Rolle, als Tuna Dennis das gemacht hat.
Tuna Dennis ist ja sowohl technisch als auch spielwitzig, also so ein bisschen noch Marke Straßenfußballer und gleichzeitig irgendwie aber auch ein Mentalitätsspieler, der diesen Löwen durchaus verinnerlicht hat. Toll. Das ist schon eine Kombination, die sehr, sehr speziell ist. Und wenn wir jetzt mal das große Bild zeichnen, er reiht sich, wir haben es ja vorhin schon gesagt, in diese Dauerverletzten ein. Jesper Verlaat, Raphael Schiffer, Moritz Schröter, Tuna Dennis, wobei die drei Erstgenannten werden wahrscheinlich ab Januar wieder zur Verfügung stehen.
Jesper Verlaat auch erst ab Januar.
Ich sag mal so, es klingt jetzt alles so ein bisschen danach, dass es in diesem Jahr eng werden könnte. Also um jetzt mal sicher zu gehen, sagen wir mal Januar. Und wenn wir jetzt mal das große Bild zeichnen, 60 ist ja am Ende der Transferperiode im Sommer nochmal aktiv geworden. Man wollte einen schnellen Außenspieler haben, den hat man mit Marvin Rittmüller bekommen, der dieser Mannschaft auch gut tut. Aber es gab ja noch den Gedanken eines spielstarken Zehners, also eines echten Spielgestalters. Und ich würde jetzt mal sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass 60 jetzt im Winter aktiv wird oder jetzt noch mehr aktiv werden muss, gezwungenermaßen, weil dir Tuna Dennis fehlt, die Wahrscheinlichkeit, die steigt jetzt.
Ja.
Es ist natürlich aber so, hast du Verletzungen? Also ein Verletzter kommt nie alleine.
Ja, du kommst ja auch nicht ohne durch die Saison.
Ja, natürlich, aber das ist schon eine extreme Häufung gerade. Die ist schon, das sind schon viele, so nacheinander.
Umso wichtiger ist, dass die anderen funktionieren. Also wir sehen es an Max Reinthaler, der das wunderbar gemacht hat. Und auch da werden jetzt Spieler in die Bresche springen müssen. Und das kann eine Mannschaft ja auch stärker machen. Das kann eine Mannschaft auch wachrütteln und zusammenschweißen. Also nichts Schlechtes, wo nicht auch was Gutes dran ist.
Schön, ja. Schöner bayerischer Satz.
Ja, also ist so. Das ist für Tunay Dennis kann man eine gute Besserung wünschen, ist extrem bitter. Aber fürs Mannschaftsgefüge und für die Mannschaft und für den Spirit kann das durchaus auch eine positive Wirkung haben.
Absolut.
Ist auch der Wunsch der Vater des Gedanken, muss man sagen. Aber es ist so. Also oft, das kann man oft beobachten, dass es genauso kommt. Und jetzt gehen wir einfach mal davon aus, dass es bei uns auch so ist.
Und die nächste Aufgabe steht ja schon vor der Tür, die heißt Jahn Regensburg. Und wenn wir jetzt mal auf die Tabelle blicken, 60 München zwar weiterhin nur auf Rang 13, aber punktemäßig ist diese Liga sehr, sehr interessant. Tatsächlich, jetzt muss ich kurz mal nochmal nachgucken, es sind 4 Punkte Abstand zum Jahn, der auf Platz 17 liegt, das ist der erste Abstiegsplatz, aber es sind auch nur 5 auf den Relegationsplatz, wo gerade der SC Fair liegt. Also dieses klassische Ding, start eine kleine Serie, bist du ganz schnell wieder dabei bei der Musik. Ich glaube, wir tun aber gut daran, von Spiel zu gucken. Und 60 kann nicht jedes Mal einen Tabellenführer haben. Irgendwann gehen uns die Tabellenführer aus, die 60 niederkämpfen kann. Ab sofort musst du auch die, nennen wir es mal, schwächeren, nominell schwächeren oder gerade nicht im Flow sich befindenden Teams bespielen. Und
da kommen ja einige jetzt.
Genau darauf nicht möchte ich hinaus. Regensburg. Der Spielplan sagt nämlich, 60 spielt als nächstes in Regensburg, dann Toto Pokal Hauptstadt, machen wir auch noch nachher einen kleinen Schwenker dazu. Dann haben wir daheim Saarbrücken, die sind gerade im freien Fall. Dann geht's nach Ulm, dann kommt Schweinfurt, Ingolstadt und Verl, die dann kommen, klammern wir mal so ein bisschen ein. Das sind die zwei.
Verl ist bis dahin Tabellenführer, dann passt's.
Dann ist das auch egal. Ja. Und dann haben wir Winterpause. Also,
tja,
jetzt
Wochen der Wahrheit heißt es so schön.
Ja, ein bisschen schon. Ein bisschen schon. Und weil wir jetzt gerade schon über den SSV Jahn Regensburg sprechen, wisst ihr, was jetzt kommt.
Rüberglut.
Ich bin mal so ein bisschen wieder in die Statistik eingetaucht und habe mir die Bilanz von 60 und dem Jahn so ein bisschen angeguckt. Ich bin überrascht, es gab dieses Duell schon 40 Mal. Tatsächlich. Davon 23 Löwensiege, 8 Remis und 9 Niederlagen bei 85-46 Toren. Jetzt wird es aber ein bisschen spannend, weil die meisten dieser Duelle sind halt so weit in der Vergangenheit. In der Neuzeit, in Anführungszeichen jetzt mal Neuzeit, seit der Jahn, es müsste im Jahr 2012 gewesen sein, wieder zurück wirklich ins Rampenlicht sich gespielt hat, in die zweite Liga, gab es 6 Duelle zwischen 60 und dem Jahn. 1 Löwensieg, 3 Remis, 2 Niederlagen bei 4-6.
Kann mich an den
Toren, an eine Niederlage erinnern wir uns alle.
Und an einen Sieg erinnere ich mich auch. Es war erster Spieltag, irgendwann Saison 12, 13 oder so. Kann es sein?
Ich lese es dir vor.
Relativ viele Zuschauer, knapp 50.000, glaube ich, in der Arena und ein Gurkenspiel, das 60 irgendwie, haben sie selber nicht gewusst, wie gewonnen hat.
Ich habe extra nochmal nachgeguckt. Ich war damals auch im Stadion. Alex, wir kannten uns noch nicht. Es war der 4. August 2012, ein 1-0-Sieg vor 45.300 Zuschauern. Zschegosz
Wojtkowiak, kann das sein?
Torschütze Zschegosz Wojtkowiak in der 8. Minute. Ach, per Kopf, damals in den dunkelblauen Aston Martin Trikots. Mhm. Und was
mir, sich der Kreis.
Was ein richtig schlechtes Spiel war, ich weiß es auch noch, das war ein Erstspieltagsgewürge vom anderen Stern. Und was ich nicht mehr wusste, was mir aber bei der Recherche wieder eingefallen ist und ich sogar ein verwackeltes Handyvideo im Netz noch entdeckt habe, in der 87. Minute hat Gábor Kiraj einen Elfmeter gehalten, geschossen von Abdenur Amajaibu und hat ihn sogar doppelt pariert, also den Nachschuss auch noch.
Katze von Giesing.
Die Katze von Giesing mit der Schlabberhose, die ich mir damals auch gekauft habe.
Die immer aus war dann.
Genau, die man, wo man nicht mehr hinterhergekommen ist mit dem Bestellen. Ich glaube auch von verschiedensten Anbietern. Ich glaube, 60 hatte damals ja auch nochmal einen Ausrüsterwechsel und dann musste der neue Ausrüster ja auch irgendwo diese Schlabberhose
herkriegen. Erima und Ulsport.
Genau, Erima und Ulsport damals. Ansonsten Blick auf den aktuellen SSV Jahn Regensburg. Die hatten nach dem Wiederabstieg, muss man ja sagen, einmal kurz hoch in die zweite Liga, schmeckt gleich wieder nach unten durchgereicht. 21 Abgänge, 17 Zugänge. Das ist natürlich schon ein Monsterumbruch und das merkt man auch. Die kämpfen sich gerade so ein wenig rein in die Tabelle. Wie gesagt, Tabellen 17. Aber wenn man mal nur die letzten 6 Spieltage uns oder sich mal zu Gemüte führt, da ist Regensburg die 8. beste Mannschaft. Die haben nämlich aus den letzten 6 Spielen 10 Punkte geholt. Das ist schon bemerkenswert. 60 im selben Zeitraum, Rang 15 mit 7 Punkten. Also unterschätzt mir mal lieber nicht den Jan. Wenn wir mal gucken, ein Name, den man auch aus Löwenkreisen noch kennt, das ist Andy Geipel, mittlerweile 33 Jahre tatsächlich alt. Der ist bei 60 ausgebildet worden von 2003 bis 2014. Und es könnte dieses Duell nicht nur in der Rückrunde auf Giesings Höhen nochmal geben, es könnte es rein theoretisch auch im Toto-Pokal geben, denn auch Jan Regensburg ist weitergekommen. Die spielen im Viertelfinale beim FC Ingolstadt. Das Spiel steigt am Freitag, den 14.11., also Freitag in einer Woche. Der Löwe brüllt in einer Woche am 12. November ja in Albstadt. Da ist noch eine alte Toto-Pokal-Rechnung offen. Es könnte also in der Theorie ein Halbfinalduell
gegen Albstadt, Jan Regensburg gegen die Audi-Stadt.
Sehr schön. Der Jan hat sich auch im Achtelfinale weiter gequält mit einem 5:4 nach Elfmeterschießen bei der Spielvereinigung Ansbach. Und was mir gar nicht bewusst war, und da habe ich zwei verschiedene Zahlen, ich habe keine Ahnung, welche stimmt, der Jan ist Toto-Pokal-Rekordsieger, entweder mit 6 oder 7 Titeln. Das ist je nach Quelle, wo man nachschaut. So viel zu Jan Regensburg.
Das ist so Wissen für einen Fußballkneipenquiz. Wer ist Rekordsieger im bayerischen Toto-Pokal?
Ja, und danach ist ja erstmal Länderspielpause. Also dieses nächste Spiel ist ja wieder so, dass du ein bisschen Flow mitnimmst in eine Unterbrechung. Und es ist natürlich auch dann wieder eine Zeit für Markus Kocinski, an der einen oder anderen Stellschraube dann nachzudrehen. Lasst uns vielleicht an der Stelle ganz kurz auch auf den nächsten Spieltag blicken, weil da gibt es durchaus noch ein paar andere sehr interessante Duelle. Der Spieltag wird am kommenden Freitag eröffnet mit der Partie Duisburg gegen Mannheim. Dann am Samstag haben wir Ingolstadt gegen Essen, Ulm gegen Rostock, Cottbus gegen Osnabrück, Verl gegen Aue und Schweinfurt gegen Hoffenheim 2. Das späte Samstagnachmittagsspiel heißt Saarbrücken gegen Havelse und am Sonntag dann Stuttgart 2 gegen Aachen, um 16.30 Uhr dann der Jahn gegen 60 und das Abschlussspiel des Spieltages ist Wien Wiesbaden gegen Viktoria Köln.
Pele Wollitz gegen seine alte Liebe. Mhm. Das wird auch emotional. Aber für den ist alles emotional. ja. Apropos emotional, ich bin im Stadion gegen Regensburg. Ist für mich ein Katzensprung. Ist wirklich das angenehmste Auswärtsspiel der ganzen Saison, weil es deutlich kürzer ist als ein Heimspiel von der Anfahrt her. Werde ich genießen, logischerweise.
Stehst du oder sitzt du?
Ich sitze leider relativ nah am Stehbereich. Ich hoffe natürlich, irgendwie die Karten noch tauschen zu können, aber ich war froh, dass ich überhaupt 2 Karten bekommen habe, weil ich war in der Warteschlange, Platz 250 oder so, bin dann reingekommen in den Online-Shop, als der Vorverkauf gestartet hat, habe 2 Karten in den Warenkorb gelegt, Stehplatz war schon ausverkauft und will in den Bezahlvorgang gehen und plötzlich bricht die Zeit zusammen. So. Dann habe ich gedacht, ja super, dann habe ich mich wieder hinten angestellt, virtuell war auf Platz 1000. Und als ich wieder reingekommen bin, war natürlich alles weg. So habe ich mir gedacht, ja klasse, super. Und dann nach 20 Minuten habe ich die Seite einfach nochmal geladen, weil ich mir gedacht habe, naja, jetzt sind wahrscheinlich die meisten raus, jetzt kann man mal wieder frei auf die Seite. Und plötzlich waren diese 2 Karten wieder im Warenkorb.
Okay.
Dann habe ich natürlich sofort zugeschlagen.
Geiler Bug.
Also das war echt komisch, war ein glücklicher Zufall. Und dann habe ich natürlich die Karten genommen, die ich bekommen konnte. Also relativ nah am Stehplatzbereich. Ich bin noch auf der Suche nach weiteren Tickets. Aber ja, mal schauen, ob das was wird. Ansonsten gehen meine Schwester und ich zu zweit ins Stadion. Ist ja auch nicht so schlecht. Ich dann übrigens hoffentlich, wenn das Wetter das zulässt, im neuen Heimtrikot habe ich mir am Samstag gekauft. am Samstag, ja.
Gibt's ja wieder.
Geiles Teil, ja. Gibt's wieder, ja. Ich habe sofort mitgenommen.
Hast du das Auswärtstrikot jetzt auch oder hast du es einfach so lange gewartet, bis das Heimtrikot wieder verfügbar ist?
Ich habe so lange gewartet, bis Heimtrikot wieder da ist und jetzt habe ich mir sofort gekauft und ich habe es nicht bereut. Also ist wirklich sehr, sehr, ein sehr cooles Teil. Und im Anschluss, und auch das muss ich noch anbringen, liebe Grüße an Bene Lankes vom Löwenstüberl. Ich habe mir dann noch eine Rollbratensemmel gekauft im Löwenstüberl und lecker mir war die gut. Also das... Ich bin ja eigentlich kein großer Fleischesser, aber in dem Fall habe ich es mir gegönnt und das habe ich nicht bereut. Da war jeder Bissen war richtig geil. Also das war ganz großes Kino. Eine Kruste, dass die Schwarte kracht im wahrsten Sinne des Wortes. Das Fleisch saftig. Also
hör auf, ich krieg Hunger.
Sensationell. Sensationell, wirklich. Nur zu empfehlen.
Dann haben wir noch zwei kleinere Themen, die wir jetzt nur anschneiden wollen. Einerseits Manfred Paula bleibt Geschäftsführer bei 60 München. Da stellt sich jetzt natürlich insgesamt die Frage, was bedeutet diese Entscheidung jetzt? Weil eigentlich wollte ja 60 noch einen Finanzgeschäftsführer, einen Sportdirektor und einen technischen Leiter haben. Es sieht wohl danach aus, dass es weiterhin einen Finanzfachmann wohl noch geben soll, der zu 60 kommt. Was das jetzt für die Gerüchte um Benny Laub bedeutet, werden wir abwarten müssen. Ich bin jedenfalls gespannt, wie diese Neuaufstellung weiter vonstatten gehen soll. Alex, wir hatten letzte Woche ja kurz angeschnitten, dass es in der Münchner Stadion-Thematik eine weitere Thematik ja gibt, dass der FC Bayern München erwägt, den Sportpark Unterhaching zu kaufen. Es gab jetzt kurz auch noch Gerüchte, dass es da sogar Überlegungen gegeben haben soll, mal kurzzeitig das Grünwalder zu kaufen. Dazu ist es ja, wie wir jetzt wissen, nicht gekommen. Das wäre auch irgendwie komisch gewesen. Da scheint man auch ganz, ganz schnell wieder von der Idee abgerückt zu sein. Und, oh Wunder, wir hatten es ja auch schon andiskutiert, die Fans der Spielvereinigung Unterhaching sehen das alles, nennen wir es mal, nicht so gut. Da gab es Protestaktionen. Haching momentan auch so ein bisschen in der Krise. Seit 3 Spielen ohne Sieg in der Regionalliga. Die haben die Tabellenführung an die Zweitvertretung des Clubs verloren. Es gab Flugblätter, es gab einen Stimmungsboykott, ganz klar, der Sportpark muss in Hachinger Hand bleiben, führen da sehr viele Punkte auf, nennen auch 60 als Negativbeispiel, wenn du Mieter bei einem Nachbarn bist. Mhm. Gehört halt leider auch zur Wahrheit dazu. Also ich bin gespannt, ich habe nur die Vermutung, dass die Gemeinde unter Haching den Sportpark so gerne weghaben möchte, dass da nicht mehr viel sich verändern wird. Das ist jetzt mein Bauchgefühl.
Also wird langsam ist es Zeit für ein Monopoly Bayern Edition. Wäre bestimmt ein Renner in der Vorweihnachtszeit. Bei allem, was die sich so unter den Nagel reißen wollen.
Muss mal gucken, ob du ein Patent oder so irgendwie eine Marke anmelden kannst. Wahrscheinlich geht das gar nicht mehr. Wahrscheinlich gibt es das auch schon. Die Frage ist, wie würde eine Monopoly-Version von 60 München ausschauen?
Leere Straßen. Ein kaputter Bahnhof.
Gehe nicht über los und ziehe nicht 400
D-Mark. Gehe über los und zahle 400 Euro ein.
Geh direkt ins Gefängnis. Das würde.
Okay. Oh ja.
Jetzt wird's deep. Wie bringen wir jetzt hier hinten raus noch eine kleine Kurve? Ich erzähle euch noch was. Ich mache ein bisschen Werbung in eigener Sache.
Mach Werbung.
In 1,5 Wochen am Sonntag. Den 15. November.
Haben wir da was vor?
Ich weiß nicht, ob ihr was vorhabt, aber vielleicht habt ihr jetzt was vor. Das ist ein Samstagabend. Ich werde ein Gespräch mit dem Löwenpräsidenten Gernot Mang führen, und zwar im Rahmen des Abendzeitungssofas, das AZ-Sofa. Ihr wisst, ich arbeite ja für die Abendzeitung. 77 Jahre alt wird die Abendzeitung in diesem Jahr. Anlässlich dafür gibt es 7 Abende, 7 Interviews im Deutschen Theater mit 7 Persönlichkeiten aus dem Münchner Leben. Da dürfen die Löwen nicht fehlen. Es gibt also einen weiß-blauen Abend. Es wird sogar so sein, dass normalerweise steht da ein AZ-rotes Sofa. An diesem Abend gibt es einen blauen Sessel. Wie sie es gehört.
Ja,
und
kannst du auch nicht machen sonst.
Samstagabend, 15. November. Ab 19 Uhr, 60 bis 90 Minuten ungefähr, wird dieses Gespräch sein im Barocksaal des Deutschen Theaters in der Schwanthaler Straße 13. Tickets gibt's unter shop.abendzeitung-münchen.de, kosten 15 Euro, freie Platzwahl, ein Getränk ist mit dabei. Und ich freue mich sehr drauf auf diesen Abend. Gernot Mang hat zugesagt. Ich glaube, das wird ein schöner Talk rund um Münchens große Liebe.
Sehr schön. Ja,
klingt
da können
gut.
Wir uns auch drauf freuen. Gut, dass das rote Sofa schon verräumt ist, weil sonst wäre wahrscheinlich Raphael Schifferl hergekommen und hätte ja ein blaues vorbeigebracht, wie der BR-Reporterin, die
ja
in Rot aufgelaufen ist im Grünwalder Stadion und sofort ein Löwentrikot in die Hand
fand bekommen, ich sehr lustig. Ich dachte mir so, wir könnten Raphael Schifferl auch im Münchner Norden gebrauchen, weil die MVG, die ist ja immer blau, aber es gibt eine Haltestelle im Münchner Norden, da ist das Busheisel rot.
Stimmt.
Ist vor dem Bayern Campus. Und immer wenn ich da vorbeifahre und mein Vater, mein Papa im Auto
war. Frage ist, wieso fährst du da vorbei, freiwillig?
Ich muss ja öfter nach Unterschleißheim und so, also komme ich da vorbei, zwangsläufig. Dann ist immer die Diskussion über dieses Busheisel, dass das ja nicht geht, dass die MVG da ihre Farbe ändert. Mhm. Deswegen, vielleicht hat ja der Herr Schifferl auch ein paar Malerskills.
Bestimmt, Zeit hat er jetzt auch.
Hatten wir nicht mal Christian Dierl hier am Stammtisch? Malermeister Dierl?
Ja. Aber ich stelle mal gerne einen Kontakt her.
Ich finde es schon krass, dass du dann deine CI änderst dafür.
Ja.
Deine CI-Farbe. Ist ja doch verrückt, oder?
Wenn der FC Bayern kommt, dann ja, springt jeder.
Das ist der erste Busheisel in ganz Minge.
Mhm.
Aber weit genug weg vom Giesing, als dass da noch irgendjemand irgendwie großartige Sticker hinpacken würde.
Sticker? Ändern, darf ich was sagen dazu?
Ja, da kann ich auch noch was sagen zum Thema Sticker.
Letzte Woche, wo ich euch spontan abgesagt habe, weil ich ja in der Früh an den Patscher kofeln musste, steige ich in eine Skigondel ein. Und was klebt da für ein Sticker von den Rabauken 60 Stark. München aus Unterschleißheim?
Stark.
Grüße.
Ich habe auch noch ein kleines kleinen Sidefact zum Thema Aufkleber. Mittlerweile ist es ja es ist ja fast zu einem Geschäft geworden, da die Becher einzusammeln für die Kinder in der Westkurve. Also was da mittlerweile Kinder unterwegs sind, das ist ein Hauen und Stechen um die Becher.
In der Stehhalle
und
auch.
Offenbar überall im Stadion eigentlich, ja. Und offenbar hat sich da so ein Wettbewerb entwickelt, wo man jetzt nicht nur mehr einfach die Becher aufhebt, sondern man muss quasi was bieten, um den Becher zu bekommen. Weil da stand ein kleines Mädchen plötzlich neben mir und sagt, kann ich deinen Becher haben? Und ich sage, ja, hier, hab's in ihren Stapel reingestellt. Und dann drückt sie mir und sagt so, hier. Und sie hat einen Aufkleber dabei,
oh Gott, ist
den
das
sie,
süß.
Weiß ich nicht, ob sie ihn selbst gestaltet hat. Der war jetzt... Ich habe ihn so noch nie gesehen, ehrlich gesagt. Sehr, sehr verziert und sehr schön gestaltet. Und ich glaube, München ist rot, ich lache mich tot. so ein Engel, der auf einer Wolke sitzt und so. War echt cool. Also das fand ich echt cool. Der hat sich den Becher auf jeden Fall verdient gehabt. Und die besticht anscheinend jeden mit ihr der Aufkleber. Das ist wirklich.
Ganz ehrlich, der Kleine hätte ihn irgendwie noch ein Lolli oder irgendwie nochmal so ein Snickers oder sonst extra gekauft. Einfach nur so. Ja. Oder nochmal Getränk, ich trink's aus, komm, kriegst noch
einen. Gehst nochmal an den Stand und trinkst zwei Bier, die presst dir rein und gibst dir nochmal zwei Becher.
Genau.
Die will ja nur den Becher.
Oh, mega.
Ja, also, sehr schön, habe ich so auch noch nicht erlebt.
Ach, schön. Das ist doch mal ein schöner Schlusspunkt für so einen Stammtisch.
Aber da haben die Kinder auch was zu tun, gell, im Stadion.
Ja, voll.
Ich sag mal so,
Taschengeld spart man sich im Anschluss auch.
Ja, also ich sag mal so, wenn ich das erste Mal mit so einem Mann ins Stadion gehe,
schickst den auch, oder?
Dann bitte, dann werde ich schauen, dass es die Halle ist und dann, wenn es ihm dann zu langweilig wird auf Papas Schoß, und das kann ja durchaus sein, dann, ich werde darauf achten, dass er in einem Alter ist, wo er dann schon so, ich sag mal, selbstständig auch Becher sammeln kann, dann gebe ich ihm den Wink mit dem Zaumpfahl. Gerne. Bleib einfach nur
schau
in Sichtweite.
Schau mal, hier hast du meinen Becher schon.
Genau,
hier so. Hast du meinen schon. Mach den Stapel höher und wenn er hoch genug ist, gehst du direkt an den Kiosk und bringst mehr Volls.
Wenn du nicht mehr drüber schauen kannst über den Stapel, dann kannst du aufhören.
Genau, dann helfe ich dir.
Ja. Genau.
Ja. Ja, schön. Erinnert mich aber auch so ein bisschen an die alten Zeiten. Das ist halt sowas, was übrig geblieben ist. Also. Gut. Machen wir einen Deckel drauf auf die 193. Sind wir ja doch noch entspannt geworden und mit schönen Anekdoten und auch schönen Themen. Denn mit euch ist es sowieso immer schön am Stammtisch. Vor allem, wenn wir alle drei da sind. Und
ich habe noch eine Zwischenfrage an euch, weil wir uns ja letzte Woche nicht gesehen haben. Ihr habt doch sicher über Rise and Fall geredet.
Mhm. Ja.
Habt ihr jemanden von unserem Stammtisch in Rise and Fall gesehen?
Das ist jetzt eine Fangfrage, oder?
Das ist eine Fangfrage und wenn ihr sie mit Nein beantwortet, dann solltet ihr jetzt nochmal alle Folgen durchschauen.
Also Benny Laut war bei uns schon zu Gast.
Ja, ja. Also, ich rede auch
ich glaub,
nicht
Anja
von
meint
einer...
Sich selber.
Ja, ich meine mich selber. Keine Angst, meine Eltern haben mich auch nicht gesehen. Ich mich aber schon.
Du warst vermummt wahrscheinlich beim
Relegationsspiel
gegen Regensburg in der dritten
Reihe. Ich sag's, wie es ist. Ich war sogar sehr blau gekleidet, war aber nicht auf Fanseite zu sehen.
Du warst in einem Medienpool drin, am schwarzen Freitag.
Ich war in einem Medienpool bei einer Mitgliederversammlung drin.
Zum Schluss dann.
Okay. Dann habe ich die Vermutung bei Peter Casalett.
Ja.
Okay, dann muss ich mir gleich die Folge nochmal angucken.
Ich muss lachen, gell?
Ah, okay.
Ich bin immer wieder
die
zurück
jetzt
und habe mir so
gedacht,
das ist doch mein Jeanshemd.
Da ist er her.
Krass.
Stark. Ja, ich habe mich richtig gefreut. Richtig gefreut habe ich mich.
Mach mal ein Standbild, mach einen Screenshot und schick ihn uns.
Ja, der, ich habe schon versucht, aber es ist total verschwommen. Also, man sieht einfach nur den typischen Anja Dutt und die Kamera so.
Wie es halt so ist auf Mitgliederversammlungen, wo auch dann viele Medienvertreter sind. Ich kenne das auch, wenn dir dann irgendwann der Arm einschläft, weil du dein Mikrofon oder dein Handy nicht mehr lange genug halten kannst. Aber wir schweifen ab. Dann sag ich ein herzliches Dankeschön wieder fürs Einschalten zu Folge 193 vom Löwenstammtisch. Es war schön. Wir freuen uns auf nächste Woche. Da geht es dann um das Spiel in Regensburg und um all das, was uns und den Löwenkosmos bewegt. Dann bleibt uns eigentlich nur noch, euch eine schöne Woche zu wünschen. Bleibt gesund, bleibt freundlich, bleibt optimistisch, bleibt stabil. Und ihr wisst es, bleibt vor allem eins. Löwenslang, weiß, blau. Bis zum nächsten Mal beim Kiesinger Bergfest. Servus.
Euch gefällt das Kiesinger Bergfest? Na dann sagt's weiter. Abonniert den Podcast und lasst uns eine Bewertung da. Ihr habt Feedback oder wollt einfach mal eure Meinung loswerden? Dann erreicht ihr uns. Und zwar unter giesinger-bergfest@gmx.de oder bei WhatsApp am Bergfest-Phone. Alle Infos dazu findet ihr auch auf unseren Social-Media-Kanälen oder auf giesinger-bergfest.de.